In der heutigen Folge schauen wir auf eine hervorragende letzte Börsenwoche, auf Traditionsvereine aus der Region sowie Technologiegiganten aus Fernost.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrop
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Wir haben Dienstag, den 20. Mai, blicken zunächst auf die vergangene Börsenwoche. Eine richtig, richtig ordentliche Börsenwoche, René.
Eine Top-Börsenwoche, ne?
Ja, DAX gewinnt 1,14% und ist auch gestern weiter gestiegen. Steht jetzt heute Morgen bei 23.980 Punkten, also noch 20 Punkte von der runden Marke 24.000 entfernt.
Ich glaube, wir sehen sie.
Ja, bedeutet, glaube ich auch, bedeutet ein neues Allzeithoch auf jeden Fall schon mal am gestrigen Tage und am heutigen Tage. Und ja, vermutlich werden wir diese 20 Punkte auch noch nehmen. Letzte Woche allerdings, wenn man hier sieht, Amerika nach langer Zeit, glaube ich, mal wieder besser gelaufen als der DAX mit 5,27% im S&P 500. Richtig, richtig starkes Ergebnis und der Nasdaq sogar noch etwas stärker, 6,81%. Eine Top-Börsenwoche, vor allem in den USA. Im DAX übrigens die fünfte Woche in Folge im Plus gewesen.
Oh, also war mir so auch nicht bekannt.
Ja. Ordentliche Gewinnserie. Ja. Und Sicherheit ist ausgepreist worden am Markt. Bedeutet, Gold hat den Rückwärtsgang eingelegt, minus 3,64%. Der aktuelle Preis für eine Feinunze sind 3.212 US-Dollar. Bitcoin insgesamt letzte Woche weiterhin relativ unvolatil mit 0,33%. Steht aktuell bei 106.000 Dollar heute Morgen. Hat gestern auch weiter zugelegt. Mhm. Ist auch vom Allzeithoch 109.228 Dollar gar nicht mehr so weit entfernt, den wir kurz nach dem Trump-Sieg gesehen hatten. Bitcoin mittlerweile auch insgesamt wieder mit 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung unterwegs.
Irgendwie 105, 100, knapp 106.000 schon wieder, ne?
Ja, genau.
Also Richtung Allzeithoch unterwegs.
3.000 Dollar nur noch vom Allzeithoch entfernt, ja. Gut, das soweit mal kurz zu den Indexständen oder Gold, Bitcoin. René, genau. Wir hatten einiges auf der volkswirtschaftlichen Seite auch an Terminen, ne?
Ja, genau, richtig. Ich habe ein kleines Datenpotpourri aus den USA mal mitgebracht. Inflationszahlen sind bekannt gegeben worden, sind überraschend auf 2,3% gesunken. Der dritte Rückgang in Folge.
In den USA.
Der Markt hatte dort eher mit einer Stagnation gerechnet. Und die Teuerung wurde vor allem durch sinkende Energiepreise gebremst. Etwa fielen die Benzinpreise im Jahresvergleich um rund 12%. Die Kerninflation, also ohne Energie und Nahrungsmittel, blieb stabil bei 2,8%, aber deutlich höher als im Vorjahr. Preisanstiege gab es unter anderem bei Lebensmitteln, medizinischen Dienstleistungen, Bildung und Möbeln. Und nach vorne erwartet man nun dennoch, dass die Inflation in den kommenden Monaten wieder steigen sollte. Ja, die US-Zentralbank hält ja aktuell den Leitzins relativ stabil bei 4,25 bis 4,5%. Das trotz politischer Forderungen, die in die andere Richtung eigentlich eher schlagen. Ne?
Ja, so ist das. Ja.
Kommt zu den Einzelhandelsumsätzen. Auch die sind in den USA gestiegen im April um 0,1%, was die Erwartungen der Volkswirte auch dort leicht übertraf, die mit einer Stagnation gerechnet haben. Und das trotz eines starken Anstiegs im März und schwacher Pkw-Verkäufe zeigt der Umsatz ja schon die Resilienz des privaten Konsums. Auch das, glaube ich, mit Blick auf die US-Notenbank dann auch eine wichtige Info, die dort bekannt gegeben wurde. Und abschließend dann nochmal zum Verbrauchervertrauen. Das US-Verbrauchervertrauen ist im Mai auf 50,8 Punkte gesunken, was unter den Erwartungen lag. Und dort irgendwo dann auch Richtung wachsende Sorgen der Amerikaner bezüglich Inflationssorgen dann auch hindeutet. Die Inflationserwartung fand ich nochmal ganz spannend. Fürs kommende Jahr stiegen jetzt von 6,5%, die es im letzten Monat waren, auf 7,3% für diesen Monat. Also da erwartet man schon einen sehr, sehr, sehr starken Anstieg der Inflation.
Womöglich, wenn jetzt mit China weitere Lösungen gefunden werden, dann wird wahrscheinlich der Wert auch wieder etwas sinken können.
Wird
aber
das unten revidiert werden.
Ja. Das ist bestimmt der Wert, den man auch beobachten muss, der Inflation in den USA in den nächsten Monaten.
Ganz genau. Aber das alles Daten, ich glaube, du kommst gleich nochmal drauf zu sprechen, die dann auch maßgeblich für Renditen sind, für Notenbank Politik sind. Abschließend nochmal gestern und beziehungsweise Sonntag mit Blick in die USA. Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass auch die letzte der drei großen Ratingagenturen der USA das Spitzenrating oder der USA das Spitzenrating entzogen haben. Dies nahmen Teilnehmer dann gestern, vor allem am Anfang des Handelstages, zum Anlass, eher mal Gewinne mitzunehmen. Hat sie aber im Laufe des Tages dann auch wieder revidiert. Vielleicht da der Vollständigkeit halber, Fitch hat im August 2023 und Standard & Poor's schon im August 2011 das Spitzenrating entzogen. Moody's kam jetzt als wie gesagt Dritte dann dazu und hat das Spitzenrating dann nach unten revidiert, hauptsächlich wegen der enorm hohen Staatsverschuldung, die bei etwa 35,8 Billionen US-Dollar liegt. Das entspricht 121,9% des BIPs, also schon eine enorm hohe Zahl. Und wenn man das, habe ich mir auch nochmal rausgesucht, diese hohe Verschuldung, die damit verbundenen Zinskosten, die liegen bei 880 Milliarden US-Dollar. Und das sind natürlich schon mal Hausnummern, die dann zum Anlass genommen werden, auch so ein Spitzenrating mal zu überdenken.
Ich glaube, die USA geben mittlerweile mehr für Zinsen als fürs Militär aus.
Ja, also.
Das sagt schon alles, ja.
Genau, richtig. In Deutschland liegen wir irgendwo bei 70% Staatsverschuldung bezogen aufs BIP, also da deutlich geringer. Aber auch da werden wir sehen, was da die Zukunft bringt. Das mal mit Blick auf die USA, auf volkswirtschaftliche Daten, kleines Potpourri, wie gesagt, und sind alles, glaube ich, Daten, die wir jetzt in den nächsten Monaten dann auch beobachten werden, vor allem hinsichtlich dann auch der Notenbankpolitik. Ja.
Also man sieht insgesamt einen ordentlichen Mix, Nachlass und Angst im Zollkonflikt, solide Quartalsberichte, die da gewesen sind, Entspannung so ein bisschen bei den Inflationsdaten, du hast es gerade erzählt, führt eben zu dieser guten Börsenwoche. Das mit dem Rating vielleicht nochmal kurz, wenn wir den Dollar mal betrachten, wir haben aktuell einen Wechselkurs Euro-US-Dollar von 1,12,5. Also da ist jetzt keine große Panik über diese Meldung am Wochenende reingekommen. Zum Glück die 10-jährigen Staatsanleihen USA, die Treasuries, liegen aktuell bei 4,45%. Die waren gestern aber auch mal kurz über 4,5% gestiegen.
Ja, vor allem gestern zu Anfang, ne, war so nicht Panik, aber ein bisschen Volatilität im Markt.
Genau,
ne?
Und da sieht man sicherlich aber schon, dass so dieser Vertrauensentzug in die USA insgesamt auch Bestand hat im Moment. Und da tut natürlich so ein Entzug vom Dreifach-A-Rating nicht gut.
Die 30-jährige Anleihe, gestern glaube ich über 5 dann auch gestiegen, wieder seit August 2023, ne? Also auch ein Indikator.
Bestimmt ein Punkt, den man im Auge behalten sollte. Wir waren auf Monatssicht auch schon mal irgendwo bei 4,2, sind halt jetzt wieder bei fast 4,5%. Ja, zumindest sollte man das mit im Blick haben. Ansonsten die deutschen 10-Jährigen aktuell bei 2,57%, auch wieder leicht angezogen, aber insgesamt relativ unverändert, kann man sagen. Ja, das soweit einmal zum Rückblick. René, lass uns auf die Unternehmen schauen. Wir blicken heute mal nach Asien.
Genau, richtig.
Bevor du hast zwei Unternehmen.
Bevor wir dann zu deinem Herzensverein kommen, ich spoiler schon mal. Ne? Genau, also wir blicken erst nach Asien. Ich habe dort zwei asiatische Tech-Schwergewichte mitgebracht und starte, glaube ich, mit dem eher unbekannteren Sea Limited. Sea Limited wurde 2009 in Singapur gegründet und startete als Gaming-Unternehmen unter dem Namen Garena. Mit der Expansion in E-Commerce und Fintech, vor allem dann durch die zwei weiteren Marken Shopee und Moni, hat sich das Unternehmen dann als dominierende Kraft vor allem in Südostasien etabliert. Ich glaube, André hat letzte Woche über Mercado Libre gesprochen, als das Amazon Südamerikas. Wenn man da den Vergleich heranzieht, kann man bei Sea, glaube ich, dann aufgrund dieser großen Cash-Cow E-Commerce über das Amazon Südostasien sprechen. Und ich komme mal zu den Zahlen. Im ersten Quartal 2025 erzielte Sea einen Umsatz von 4,84 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26,9% gegenüber des Vorjahres entspricht. Der bereinigte Gewinn stieg auf 946,5 Millionen US-Dollar. Ich glaube auch da ein beeindruckendes Wachstum. Besonders der Fintech-Bereich zeigte mit einem Umsatzplus von 57% auf 787 Millionen US-Dollar und einem Anstieg des bereinigten Gewinns auf 241 Millionen sehr, sehr starke Ergebnisse. Also zusammenfassend kann man sagen, dass sich Sea also von einem reinen Gaming-Unternehmen hin zu einem führenden und vielseitigen IT-Unternehmen in Südostasien entwickelt hat, mit einer Market Cap mittlerweile von ca. 50 Milliarden US-Dollar. Kerngebiete sind, wie gesagt, E-Commerce, aber auch Gaming und Fintech gehört dazu. Und nochmal diese 50 Milliarden US-Dollar mal im Vergleich, ist etwa genauso viel, wie die Deutsche Post wert ist. ja, mit der Bekanntgabe der jüngsten Zahlen ist unsere DZ-Bank auch hingegangen und hat den Fair Value von 155 auf 175 US-Dollar angehoben, das Kaufenurteil bestätigt. Mit Blick auf die Aktie im laufenden Jahr liegt die Aktie bei knappen 50% plus auf US-Dollar-Basis. Mit Blick auf die letzten 3 Jahre hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Also auch da von der Aktienseite her sehr, sehr gute Entwicklung. Aber das soll es genau dazu zu Sea Limited gewesen sein. Habe, wie gesagt, noch ein zweites asiatisches, diesmal chinesisches Unternehmen mitgebracht, welche ja, die allermeisten, glaube ich, auch kennen. Ich komme zu Tencent. Tencent wurde im Jahr 1998 gegründet in China, in Shenzhen. Begonnen hat Tencent als Anbieter von Instant-Messaging-Diensten, also mit dem Produkt QQ, das schnell zu einer der meistgenutzten Kommunikationsplattformen in China gewachsen ist. Doch die wahre Transformation des Unternehmens begann eigentlich mit der Einführung von WeChat. Das ist wirklich eine super App. Die hat mittlerweile mehr als 1,4 Milliarden Nutzer. Das ist eine App, die in China wirklich ein Muss ist. Also Marco, du weißt, du warst ja auch schon in Südostasien. Ja. WeChat wird da ja überall akzeptiert. Also eine App, mit der man alles kann. Chatten, bezahlen, Social Media, Flüge buchen, Hotelbuchung, alles. Also irgendwie WhatsApp, Instagram, PayPal, Booking, alles in einer App. Also wirklich eine super App, ja. Für die Jüngeren unter uns, in den 2010er Jahren expandierte Tencent massiv auch in dem Gaming-Sektor mit der Übernahme von Riot Games, also dem Entwickler von League of Legends, und einer Beteiligung an Epic Games, dem Entwickler von Fortnite, hat man da sehr, sehr viel Erfolg gehabt, und heute ist Tencent nicht nur ein Gigant halt im Bereich Social Media und Gaming, sondern auch ein bedeutender Akteur in den Bereichen Fintech, Cloud und Werbung. Also auch da eine Überschneidung zu dem Business Case von C, was ich gerade mal genannt habe. Nur Tencent, mal mit Blick auf die Market Cap, ist deutlich größer, liegt bei 500 Milliarden US-Dollar Market Cap, also deutlich größer. Ganz kurz zu den bekannt gegebenen Zahlen. Tencent hat im ersten Quartal 25,2 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert, ein Anstieg von 13%. Der bereinigte Gewinn ist auf 8,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Vor allem der Gaming-Sektor war richtig gut. Und abschließend nochmal zu Tencent. Also ich bringe Tencent häufig mit vielen Beteiligungen, auch an anderen Unternehmen in Verbindung. Den Bereich Gaming habe ich gerade schon mal genannt, Stichwort League of Legends und Fortnite. Im Bereich E-Commerce ist man mit 18% Beteiligung bei JD.com beteiligt, einer der größten Online-Händler in China. Und auch bei der gerade genannten Sea Group mit 25%, also auch da hat man wieder eine Überschneidung. Darüber hinaus ist man mit 12% bei Snapchat beteiligt, mit 7,5% bei Spotify, mit 5% bei Tesla und im Bereich KI mit 30% größter Anteilseigner an Prosus, seines Zeichens einer der größten Tech-Holdings in Europa. Ja, also alles in allem nahm auch das die DZ-Bank zum Anlass, das Kaufenurteil zu bestätigen, den fairen Wert anzuheben auf 80 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt aktuell bei ca. 66 US-Dollar. Ich glaube, viele interessante Infos. Ja, Tech-Giganten aus China, die wir da haben, und ich glaube, der Trend.
Du hast die Market Cap ja genannt, wäre ja auch mal eben Tencent, das höchste bewerteste Unternehmen Europas, wenn es hier in Europa wäre,
mal eben,
also um das mal in Dimension zu setzen. Ja.
Ein Riesenunternehmen, genau. Jetzt kommen wir zu deinem Herzensclub.
Ja, genau.
Glückwunsch trotzdem, auch wenn ich aus blau-weißer Brille auf Dortmund schaue. Ich nehme es mal vorweg. Glückwunsch zum Einzug in die Champions League, Marco.
Ja, besten Dank. Wenn wir vielleicht einmal zurückspulen, 2 Jahre.
Machen wir.
Mai 2023, da weiß ich, ich glaube, Christoph Bender und ich saßen hier, da mussten wir aus zumindest Borussensicht einen mega bitteren Podcast einsprechen, wo Dortmund am letzten Spieltag die Meisterschaft noch damals gegen Mainz zu Hause verloren hat. In der Folge ist die Aktie relativ stark gefallen. Heute ist es so, dass man schlechter abgeschnitten hat als damals. Man ist Vierter geworden, aber gefühlt ist der BVB jetzt irgendwie nach dem jüngsten Lauf noch einer der Gewinner in dieser Bundesliga-Saison. Wir haben das zum Anlass genommen, noch mal einmal auf die Zahlen aktuell draufzuschauen. Vorweg kann man, glaube ich, sagen, wie damals auch, ist eher eine Sportwette als jetzt ein strategisches Investment. Aber gucken wir es uns mal einmal an. Genau, insgesamt für die Fans glaube ich gar nicht so schön, dass ein Fußballverein an der Börse notiert ist, schließt mich ein, aber gut, sei es drum, wir blicken heute trotzdem mal so auf die Zahlen. Der BVB ist ungefähr mit 450 Millionen Euro bewertet, also das mal so einzuwerten, also insgesamt, was die Börsenkapitalisierung angeht, einfach klein im Kontext zu anderen Unternehmen, ist entsprechend auch, in Anführungsstrichen, nur im SDAX gelistet, also unter DAX, unter MDAX, wurde an der Börse notiert am 31. Oktober im Jahr 2000, also ist auch schon lange her, und eben fungiert seither als Kommanditgesellschaft auf Aktien. Der Verein ist losgelöst davon, der eingetragene Verein, den gibt es natürlich auch noch. Damals wurde das vorgenommen unter dem Präsidenten Gerd Niebaum und dem Manager Michael Mayer. Ja, erinnert man sich irgendwie auch noch dran, mit guten Zeiten Champions League gewonnen, aber irgendwie dann auch der Bankrott, der sicherlich auch mit dem Namen eng verbunden ist. Absolut. Damals mit 11 Euro Ausgabekurs an den Start gegangen. Die 11 Euro hat die Aktie nie wieder gesehen. Also ist insgesamt keine Erfolgsstory. 2002, weil er noch Champions League verpasst damals gegen Brügge,
ne?
Unter 2 Euro gefallen, Tiefskurs 2009, unter 80 Cent konnte man da die Aktie erwerben.
Dann gab es doch diesen ominösen Tag, wo dann entschieden wurde, lebt Dortmund weiter oder
geht's weiter oder geht's
wird
nicht.
Abgewickelt, ne?
In Düsseldorf, ja, am Flughafen, genau. wurde
Daumen
abgestimmt.
Daumen runter.
Ja. Ja, war schon sicherlich für jeden Fan auch eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und 2023 dann mit der Fastmeisterschaft 5,80 Euro. In der Folge dann natürlich wieder deutlich gefallen. In dieser Saison dann eben bis auf 2,90 Euro, weil so das Verpassen der Champions League eigentlich fast sicher war. Platz 11 vor, ich habe mich irgendwie 2 Monaten sowas.
Wir haben häufig drüber gesprochen, ne?
Ja, super schlecht gespielt. Und dann gab es irgendwie aus dem Nichts, würde ich schon fast sagen, diesen Lauf mit 22 Punkten, die sie jetzt aus den letzten 8 Spielen geholt haben und jetzt dann am letzten Spieltag eben noch auf den 4. Rang gehüpft sind, der dann eben zur Champions League berechtigt. Und diese Champions League, das ist eben schon so die Gelddruckmaschine im Fußball. Wenn man das sieht, Dortmund war im letzten Jahr im Champions League-Finale, wird sicherlich auch super überraschend und hat dann in dem Wettbewerb über 100 Millionen Euro eingenommen. Und das ist natürlich beim Verein, ich sagte die Marktkapitalisierung gerade, der dann um 450 Millionen Euro wert ist, natürlich schon eine gigantische Summe. Man hat es gesehen, letzte Woche nach dem Sieg in Leverkusen am vorletzten Spieltag hat die Aktie in der Folge dann 25% zugelegt und liegt im laufenden Jahr ungefähr auch bei diesem ein Viertel, was sie gewonnen hat. Und gestern, vielleicht dann etwas überraschend, vielleicht aber auch nicht, nach dem Sieg am Wochenende in Kiel, der dann anscheinend letzte Woche schon eingepreist wurde, hat die Aktie dann nach dem wirklich feststehenden Einzug in die Champions League 5% an Wert verloren. Also da war sich der Markt wohl sehr, sehr sicher letzte Woche schon, dass Dortmund das packen wird. Die Aktie wurde gekauft. Und gestern wurden dann eben Gewinne einkassiert.
Ein Stück weit eine Sportwette auch, muss man auch sagen.
Genau, das sollte dazu gesagt werden. Trotzdem, jetzt ist die Bundesliga-Saison zu Ende. Wir hier gerade vom Podcast-Team haben eine hohe Affinität zum Fußball. Du sagst, dein Herz schlägt blau-weiß. Christoph eben auch dann als Borusse. Der andere ist Bayern München-Fan. Ja. Okay. Auch mal verziehen.
Und Lukas ist Formel 1-Fan. Ne?
Lukas ist dann genau im Motorsport, der hat es nicht ganz so mit Fußball. Ja. Aber es gibt, René, machen wir einen Schwenk rüber, in Deutschland noch ein anderes börsennotiertes Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich glaube ja.
Unterhaching. Ne?
Genau, Unterhaching. Gerade in die Regionalliga Bayern abgestiegen. Ist etwas mehr als 3 Millionen noch wert, was die Aktie angeht. Also wirklich auch im laufenden Jahr. Da ist ganz, ganz wenig Handel auf der Aktie, aber minus 65%. Also,
wow. Ja. Ich nehme an, nicht im SDAX notiert.
Nee, ist irgendwo außerhalb jedes Indizes. Aber ich erinnere mich dran, Unterhaching, erste Liga, irgendwann mal vor, muss wahrscheinlich irgendwo fast ein Vierteljahrhundert her sein, Leverkusen die Meisterschaft versaut, wo Ballack noch dort gespielt hat.
Anfang der 2000er, ne?
Ja. Also, ja, lange, lange ist es her. Vielleicht ganz kurz Blick noch, es gibt weitere börsennotierte Fußballvereine, Manchester United zum Beispiel, hat aber auch eine super schwierige Saison, ist 16. in der englischen Liga, bedeutet, die halten die Klasse, dort sind 20 Vereine in der Liga, das heißt, der 16. steigt nicht ab, hat aber im laufenden Jahr eben auch 25% an Wert verloren, die Aktie.
Trotz Europa-League-Finale.
Genau, trotz Europa-League-Finale, das noch gespielt werden muss gegen Tottenham, das ist vielleicht so ein bisschen dann die Resthoffnung, weil eben über den Gewinn würden sie dann nächstes Jahr in der Champions League spielen, wo die Aktie stehen würde ohne dieses Europa-League-Finale, wahrscheinlich nochmal deutlicher im Minus. Damals mit 14 Dollar Ausgabepreis an die Börse gegangen, steht heute bei 12,40 Euro ungefähr.
Wie lange sind die Börsen notiert?
Im Jahr 2012 an die Börse gegangen. Ja. Aber der Club ist ungefähr mit 2,3 Milliarden oder wurde damals mit 2,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Da sieht man eben, sind schon nochmal andere Bewertungen im Raum als jetzt hier in Deutschland.
Vor allem im englischsprachigen
Bereich. Investoren, die da sind, damals die Glaser-Familie, die eingestiegen sind, ich glaube mit 800 Millionen Pfund. Die haben dann die Schulden aufgenommen, die dann auf den Verein übertragen. Also auch eigentlich Geschichten, die kann man gar nicht glauben. Dann ist Jim Ratcliffe im letzten Jahr, glaube ich, Vorsitzender des Chemiekonzerns Ineos eingestiegen, hat 25% erworben, möchte aber mehr so in die Infrastruktur wieder investieren, Stadion und so weiter, ist auch relativ alt in Manchester United, Old Trafford, das kam bei den Fans ganz gut an, der Einstieg von der Glaser-Familie damals wurde super kritisch natürlich auch gesehen, ja. Und letzte, aber auch ganz kurz, Juventus Turin, ne? Genau, wir gehen nochmal nach Italien rüber, auf 5 Jahre habe ich mal gesehen, auch -45%, laufendes Jahr aber +12%.
In dem Ronaldo-Hype ist, glaube ich, die Aktie sehr, sehr stark gestiegen. Ne?
Genau richtig. Also 2018 mit der Verpflichtung über 10 Euro gelaufen, steht heute bei 3,40 Euro. Aber es genau mit diesem Hype zusammenhängt auch exakt. Und für ManU geht es am letzten Spieltag, um Juve geht es noch relativ viel. Die sind aktuell auf dem 4. Platz, ein Punkt vor dem 5. Also Vierte würde wie hier in Deutschland auch zu Champions League berechtigen, der 5. nicht. Wir haben gerade die Summen genannt, um die es dann dort gibt. Also da wird die Juventus-Aktie wahrscheinlich mit dem letzten Spieltag womöglich noch etwas bewirkt werden. Unterm Strich kann man sagen, alles keine Erfolgsstorys. Also es sind jetzt nicht die Investments, die man tätigen sollte, wenn man jetzt irgendwo Kapitalwachstum stetig sehen möchte. Aber trotzdem vielleicht ganz interessant, mal so einen Schwenk zum Abschluss der Saison wieder in die Fußballwelt zu machen.
Und zum Abschluss auch irgendwo der Berichtssaison, die wir jetzt halt dann auch in der Börse haben, ist es, glaube ich, mal ganz interessant, mal links und rechts zu schauen, wie die Aktien performen und vielleicht auch in einer Woche, die mal ganz gut war, dass wir da keine Krisennachrichten haben, auch solche Themen mit reinzunehmen. Ne?
Genau so ist es. Und wir bleiben im Fußball. Wir sprechen ausdrücklichen Glückwunsch an Preußen Münster aus zum Klassenerhalt, zweite Liga auch im kommenden Jahr.
Vor allem unser Kollege Christian Oehmann, der wird sich sehr, sehr freuen.
Genau.
Ein glühender Preußen-Fan.
Schon nervös die ganze Woche, letzte Woche.
Ja, ich habe schon darauf gewartet, dass er mir ein Screenshot geschickt, dass Preußen Münster vor Schalke ist. Haben sie ja dann nicht geschafft, sind 15. geworden. Ja. Schalke dann ruhmreicher 14. Bleiben im Fußball, kommen in die Region. Und neben dem Thema des Klassenerhaltes gab es auch noch eine weitere positive Nachricht. Der Hauptsponsor, das Grevener Logistikunternehmen Fiege, bleibt bis 2028 Trikotsponsor von Preußen Münster und das unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Die Partnerschaft, die ursprünglich bis 2026 lief, wurde frühzeitig verlängert und zeigt schon ein klares Bekenntnis dann einfach zum Verein, zur Region. Und das gibt natürlich dann wichtige Planungssicherheit, gerade dann jetzt vor dem gespielten Saisonfinale, was dann auch glücklicherweise dann erfolgreich beendet wurde. Und dem ersten Heimspiel dann im nächsten Jahr im modernisierten Stadion. Ne? Also schon wichtig für so einen Verein, da sprechen wir nicht über 50, 100, eine Milliarde Market Cap, das ist dann im Vergleich dann ein relativ kleiner Verein, wo einfach dann so ein Bekenntnis super wichtig ist. Vielleicht mal ganz kurz zu Fiege. Fiege hat über 23.000 Mitarbeiter an 135 Standorten in 16 Ländern und ist ein bedeutender Arbeitgeber auch hier in der Region und Wirtschaftsfaktor im Münsterland. Das Unternehmen erwirtschaftete 2022, habe ich jetzt eine Umsatzzahl mitgebracht, 2 Milliarden Euro. Und verfügt weltweit über mehr als 4,5 Millionen Quadratmeter Logistikfläche. Ja, für die Fiege vielleicht nicht einordnen können, ein führendes deutsches Logistikunternehmen mit Sitz in Greven, seit 1873 familiengeführt und Fiege bietet maßgeschneiderte Kontraktlogistiklösungen in Bereichen E-Commerce, Mode, Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter an. Das vielleicht nochmal der kurze Blick in die Region. Marco, wir gehen jetzt dann nochmal rein in die weite Welt und was sagt der Ausblick?
Genau, wir schauen nochmal auf die Termine. Heute am Dienstag Konsumentenvertrauen für die Europäische Währungsunion. Dann folgen morgen die Verbraucherpreise für Großbritannien. Da wird gerechnet mit 3,2%. Der letzte Wert waren 2,6%. Also schon
ein starker Anstieg, ne?
Deutlicher Anstieg, ja. IFO Geschäftsklimaindex hier für Deutschland am Donnerstag. Auch sicherlich interessant. Der hat sich in den letzten Monaten ja relativ ja, ordentlich ist vielleicht übertrieben gesagt, aber besser präsentiert, als es erwartet wurde,
ja,
mit einem leichten Anstieg. Und dann haben wir am Freitag noch die Verbraucherpreise aus Japan mit 3,5% leichter Rückgang erwartet zu 3,6% im
Vor. Aber der IFO mit Sicherheit auch nochmal interessant, wenn wir heute dann vielleicht die 24.000-Punkte-Marke im DAX überspringen. Gibt es weiter Rückenwind oder vielleicht auch mal ein paar Gewinnmitnahmen? Mit Sicherheit eine wichtige Info.
Ja. Auf jeden Fall, genau so ist es. Und ja, Berichtssaison, ganz interessant. Richtig krachen wir jetzt nächste Woche. Am 28. Mai kommt Nvidia. Ja. Diese Woche in dem Kontext wird noch etwas ruhiger, aber wir haben zum Beispiel Home Depot, heute Vodafone, Palo Alto, in dieser Woche Baidu dran, Zoom, Snowflake, CTS, Eventim oder auch Analog Devices. Also spannende Unternehmen, die wir hier auf dem Zettel haben.
Absolut.
Die wir sicherlich dann auch wieder beobachten.
Ja. Ja, ich hatte gestern irgendwo noch vernommen, viele Einzelhändler insgesamt auch in den USA, die Zahlen präsentieren, auch etwas kleinere dann. Also von der Art und Weise gibt es da bestimmt noch weitere Infos. Ja.
Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören.
Ja, genau.
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Genau.
podcast@vrprivatebanking.de.
Gerne abonnieren.
Schließen für heute.
Vielen Dank fürs
Bis
Zuhören.
Bis nächste Woche.
Machen Sie's gut.
Ciao, ciao. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.